This is Matt Clark, maker of Barrow Hill and Brackentor, welcoming you to the Adventure Treff podcast.
Köln, August 2011, Gamescom, Europas größte Computerspielemesse. Und wie jedes Jahr ist die Adventure Treff Crew live für euch dabei. Adventure Treff Gamescom Podcast. Alle Neuheiten des aktuellen Messetages in kleinen Häppchen von der Redaktion vorgetragen und diskutiert. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen, liebe Adventure Treff Hörer, zu unserem Podcast vom heutigen zweiten Gamescom Tag, dem Donnerstag. Wir sitzen hier im Hotelzimmer, es ist schon reichlich spät geworden, es gab einige Komplikationen und deswegen sind wir ein bisschen verzögert dran heute Abend. Hier bei mir sitzen der...
Moment, wir stellen... Genau. Ja. Ich wollte sagen, wir stellen uns selbst vor.
Okay. Ja, ja, ja. Sascha, nur verfickt Pornkratz.
Das ist schwer, um zu sprechen. Dave. Ja, du hast es dir selbst ausgesucht.
Ja. Oh...
Was war das?
Ja.
Sebastian Bastianolo 7 Grünwald.
Jan Dasjan Schneider.
Hans Duschel.
Hans Duschel, heute zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Ah.
Wunderbar. Ja, der heutige Tag, der hat etwas lockerer angefangen als der gestrige, war auch insgesamt nicht ganz so vollgepackt. Ursprünglich hatten wir geplant, unseren ersten Termin um 11.30 Uhr zu machen, aber der Jan Dietzig von Adventure Studios ist uns auch glücklicherweise schon ein bisschen früher in die Arme gelaufen.
Der übrigens nicht Jan heißt,
sondern...
Marco,
Entschuldigung.
Ja. Ich heiße nicht jeder Jan, wir haben heute
viele Jans. Viele Jans gehabt heute, ja. Genau, wir hatten heute viele Jans.
Ist auch ein wahnsinnig sympathischer Name.
Ja, glaube ich auch, ist auch so kurz und prägnant und den kann man sich gut merken. Aber es war der Marco,
Da habe ich direkt ein Bild vor Augen, wenn ich, wenn ich den Namen höre, dann denke ich, das ist ein Name.
Und wenn ein Jan zu einem Hotel kommt, werden alle Hotelzimmer freigemacht, ja, weil das eine Ehre ist, wenn ein Jan übernachten darf.
Ja, genau, ja. Aber Entschuldigung.
Ja.
Seit wann entschuldigen wir unseren Podcast? Das geht ja gar nicht.
Du bist ja nicht Basti.
Ja, ja, jedenfalls haben wir uns den Marco direkt mal sichern können, bevor wir einen Termin mit ihm hatten. Das fanden wir sehr schön. Haben uns mit ihm in einen Außenbereich der Gamescom gesetzt und er hat uns da neues spielbares Material von Jerry McPartlin vorführen können. Später ist dann auch noch sein... Mitstreiter und Komponist Daniel Farus dazu gekommen. Und das war eigentlich ein sehr schöner, angenehmer Termin, der den Tag sehr angenehm eröffnet hat. Was wir gesehen haben von Jerry McPartlin war im Prinzip die Promo-Demo, mit der die beiden auf der Gamescom unterwegs sind, um ihr Spiel zu promoten. Und da gibt es wirklich schon spielbares Material zu sehen. Das heißt nicht nur, was wir bisher gesehen haben, einzelne Screenshots, sondern wirklich auch schon komplette Szenen, auch zusammenhängende Szenen, die gespielt werden können mit animierten Charakteren und auch schon mit Sound hinterlegt. Und ja... Auffällig zuerst mal gegenüber den bisherigen Character Arts, die es da gab, ist vor allen Dingen der Hauptcharakter nochmal komplett überarbeitet worden. Der sieht jetzt,
das ist eine Frau.
Ist eine Frau, meinst du?
War eine Frage.
Nee. Ach. Jerry ist keine Frau. Nein. Hat ein etwas anderes
Jerry
Design.
Hannibal.
Jerry Jameson? Ja, okay.
Jerry Cotton?
Mhm. Das war auch keine Frau.
Auch keine Frau. Also Jerry McPartlin. Ja, wir haben es uns zeigen lassen und ich muss sagen, sieht gut aus.
Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es ja nur fotografiert.
Ja, war auch schon viel animiert, waren wir auch sehr überrascht. Also wir haben unter anderem Bar gesehen, wo sich auch schon Ventilatoren gedreht haben und der Charakter ist auch schon gut unterwegs. Story klingt auch sehr interessant, muss man sagen.
Klingt sehr interessant, ja. Hat uns mal einen kleinen Abriss gegeben. Ja, wir wollen da auch noch nicht so sehr vorgreifen, denn der Marco ist da natürlich jetzt im Moment auch noch in Verhandlungen mit Publishern, hat sehr viele Termine gemacht. Der ist mir auch oder uns auch immer mal wieder über den Weg gelaufen, oder? Ist schwer unterwegs, aber es hört sich alles ziemlich gut an, was er da macht. Er scheint auch recht frohen Mutes zu sein und er denkt, ja, mit ein bisschen Glück, dass Ende des Jahres das Spiel fertig ist. Und dass er eventuell auch von dem ursprünglich geplanten Episodenkonzept wegkommen könnte. Und ja, wenn alles gut läuft, könnte Jerry McPartlin auch am Stück erscheinen.
Und die Version, die er gezeigt hat, sah schon rund aus.
Ja, es war eine, ja, mehr oder weniger eine Technik-Demo, mit aber schon ein paar richtig guten Hintergründen, die auch schon miteinander verknüpft waren, wo man auch schon von einem Raum in den anderen laufen konnte. Und Figur kann sich auch schon umdrehen, kann auch schon richtig animiert laufen und Soundtrack schon mit eingebunden. Also wenn er so weitermacht, wie er uns das heute gezeigt hat, dann ist das ein ziemlich cooles Projekt.
Ja, man kann kurz dazu sagen, wir haben es ja nicht gesehen, Basti und ich, wir waren im Pressezentrum.
Ja, wir haben lustige Nachrichten geschrieben.
Wir haben erstmal versucht, Trailer hochzuladen, weil wir noch gar keine Videos, keine Trailer hochgeladen haben. Und dazu haben wir versucht, das WLAN der Kölnmesse zu benutzen. Das, was die Kölnmesse speziell für Journalisten zur Verfügung stellt.
Es war so lustig, weil wir haben versucht, Google aufzurufen und das ging nicht. Und dann habe ich irgendwann zum Jan gesagt, vermutlich ist die einzige Seite, die in der ganzen Kölnmesse geht, adventuretreff.de.
Und wir haben das überprüft und es stimmt.
Ja, ist so.
Also dieser Pressezugang hatte ungefähr 2 Kilobit pro Sekunde, damit wir überhaupt nichts erreichen, was sehr ärgerlich ist, gerade für Journalisten, die irgendwie Informationen veröffentlichen wollen übers Internet.
Dazu kommt ja auch nur, dass die Publisher uns heutzutage keine Presse-DVDs mehr in die Hand drücken, sondern Links. Ladet euch das von unserem Presseserver runter.
Das wird gerne auch diktiert. FTP://.
In Präsentationen vor Publikum.
Zeiten ändern sich.
Ja. Aber die Presseserver sind auch sehr cool. Gerade der von einem ganz großen Publisher.
Ja, wir haben bei Koch wollten wir Geheimakte Bilder runterladen. Haben wir auch gemacht.
Ja.
Die kommen auch diese Nacht, denke ich, noch online.
Und jedes Bild einzeln.
Jedes Bild einzeln, was jetzt nicht so das Problem wäre. Ein bisschen überrascht war ich, dass man für jedes Bild einzeln angeben muss, wofür man es braucht. Also man musste da immer so eine
Rechtfertigung in einer Textbox.
Und
das haben wir mal ein bisschen missbraucht.
Irgendjemand wird da viel Spaß haben.
Ja.
Beim Auswerten dieses
Das Fails. Wird euch ja eine Lehre sein.
Lass es sehen.
Wir wissen ja nicht, wer es macht.
Wir wissen nicht, wer es liest. Aber wir hatten viel Spaß beim Schreiben.
Aber wenn es jemand liest, dann hat jemand Spaß damit.
Ja. Macht weiter, so muss ich lachen.
Ja, danach war Lace Mamba.
Ja, der Jan soll dazu eigentlich was sagen, aber der trinkt gerade
die Flasche angesetzt.
Jetzt kann ich was dazu sagen.
Ich kann natürlich auch was dazu sagen. Also sieht nach einem sehr, sehr erwachsenen Spiel aus. Gerade durch das Gameplay, wo es halt um einen Jungen geht.
Also es geht um das Spiel Lucius, kann man dazu sagen. Genau. Denn Lace Mamba ist ein englischer Publisher, der sehr viele Spiele einkauft und veröffentlicht, in England und Australien hauptsächlich. Und insbesondere viele Adventures. Also ich habe gestern nochmal das Portfolio von denen durchgeschaut und da sind unfassbar viele Adventures drin. Also die machen in die Richtung ziemlich was.
Viele englische Portierungen auch von hier in Deutschland schon von deutschen Entwicklern und deutschen Publishern veröffentlichten Spielen, die dann in der Zweitvermarktung auch über Lace Mamba dann in England und Australien rausgekommen sind.
Die ganzen Daedalic-Sachen zum Beispiel.
Book of Unwritten Tales auch. Mhm.
Und ein Spiel haben wir da genauer gesehen, nämlich Lucius, was andersrum jetzt von Lace Mamba nach Deutschland kommt.
Es kommt doch ganz, also weltweit sogar Vertriebsrechte, oder?
Ja, es kommt von Lace Mamba überall, insbesondere in Deutschland.
Ja.
Und es wird kein Spiel für Kinder.
Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber ja.
Aber es wird ein Spiel mit Kindern. Mit einem.
Mit einem bösen Kind.
Man spielt einen kleinen 6-jährigen Jungen oder 5-jährigen Jungen kurz vor seinem 6. Geburtstag.
Stimmt.
Und der ist ärgerlicherweise vom Teufel besessen. Man steuert ihn aber trotzdem selber.
Und wie immer kommt, wie immer zu spät, unser Starfotograf, Herr Reinhold.
Der das aber darf, weil er ganz wunderbare Fotos macht. Ich habe schon einige gesehen.
Ja, ich habe auch eins gesehen. Es spricht Bände.
Da kommt noch was.
Da kommt noch was, da könnt ihr euch freuen. Also wenn es jetzt im Hintergrund wieder ein bisschen klackert, dann ist der Fotograf schuld.
Wir waren bei Lucius. Man spielt dieses Kind, das vom Teufel besessen ist, und die Aufgabe, die man hat, ist relativ einfach: töte Menschen.
Aber nicht selbst.
Nicht selbst, sondern...
Weil es soll ja nicht, also er soll ja nicht auffliegen eigentlich.
Ja, man sollte sie schon selbst dann umbringen, man soll nur nicht auffliegen.
Was? Nein, es gilt die Devise, lass es wie ein Unfall aus.
Ja. Das ist das, warum wir Hans in unserem Team brauchen. Ja.
Ich muss sagen, das hätte ich schöner nicht sagen können. Ja. Nur gleich schön.
Ja, also die Missionsziele sind halt wirklich, dass man in der näheren Umgebung, was eigentlich nur ein Haus ist, die Leute reihenweise um die Ecke bringt, aber so, dass es nicht auffällt. Und das halt durch übernatürliche Möglichkeiten. Das heißt, durch diese Teufelbesessenheit hat Lucius halt die Möglichkeit, den Opfern oder auch anderen Charakteren Dinge zu suggerieren, sie zum Selbstmord zu treiben oder sonstige Dinge zu veranstalten.
Das geht aber natürlich auch nicht einfach nur so, sondern die müssen schon von in dem Moment halt auch in einem geistig desolaten Zustand sein. Also entweder überaus verärgert oder auf irgendwelche andere Art und Weise nicht voll konzentriert, sodass man halt die Möglichkeit hat, sie zu manipulieren.
Genau, also man muss quasi die Beziehungen der Charaktere zerstören. Erst erkennen, wer mit wem zusammengehört und sie dann auseinandertreiben. Zumindest hatten wir das in der einen Szene halt gesehen.
Ich muss sagen, ich hatte mich im Vorfeld nicht so richtig intensiv über den Titel informiert und hatte immer den Eindruck, naja, vielleicht ist das überhaupt ein Adventure. Und die Grenzen sind da natürlich fließend, aber man kann sagen, es ist kein Action-Adventure, es geht nicht um Geschicklichkeit, man muss wirklich durch das Lösen von Rätseln und Einsetzen dieser übernatürlichen Kräfte eben mit Nachdenken die Leute auf die widerlichsten Weisen umbringen.
Ist eigentlich schon ein Adventure, wenn auch sehr, sehr ungewöhnlich.
Morbide?
Wir haben, glaube ich, eben auch diskutiert, ob es mal wieder ein Adventure schafft, initiiert zu werden.
Ja, Basti freut sich schon, dass es vielleicht endlich mal wieder ein ab 18 Adventure geben könnte.
Aber sowas von.
Ja, ich war ein bisschen überrascht. Es gab diese Zwischensequenz, die uns gezeigt worden ist. Da saß also diese Frau auf so einer Bank und dachte vor sich hin, man weiß es nicht mehr.
Ja.
Und hinterher stand dieser Typ und er hebt diesen
Bolzenschussgerät
auf.
Und hat gedacht, die denkt nicht mehr.
Hält ihr das von hinten an den Kopf, drückt ab und haut diesen Bolzen voll durch den Schädel, alles voller Blut und die Frau kippt um so, in Zeitlupe.
Mit Bullet Time. Mhm.
Fand ich schon sportlich.
Ja, viel Spaß gemacht.
Ja, aber großen Spaß gehabt.
Ja. Ich fand's gut.
Ja.
Kann man verfolgen. Also
blows my mind.
Ja, das hast du schön gesagt.
Ja, egal. Also ich muss es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ja. Nee, also ich find's toll, dass so ein Titel mal kommt. Ob man den jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich find's ist mal schön frisch und neu. Ich habe noch ein bisschen Bedenken, dass es zu missionsartig ist und dadurch die Story ein bisschen leidet. Und es einfach nur darauf ankommt, einfach jetzt hier der Reihe nach seine Leute abzumurksen. Und die Story selber nicht so... Also zum Beispiel den Charakter fand ich jetzt auch nicht super ansprechend.
Ja, der kann ja auch nicht viel sprechen.
Genau, da kann ich viel sprechen und so. Mal gucken, wie stark man da reingezogen wird, dass man sich möglichst mit diesem Sechsjährigen identifiziert. Das ist mir jetzt in der Preview noch nicht so gelungen. Nee, trotzdem fand ich spannend, dass einfach mal so ein Konzept aus Adventure-Perspektive angegangen wird.
Zum einen Eindruck. Man muss ja dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass dieser sechsjährige Junge einfach nur eben mal so von Anfang bis Ende des Spiels vom Teufel besessen ist. Sondern der hat eigentlich auch, ist ein ganz normaler Junge und ab und zu kommt halt dann der Teufel an und gibt ihm eine Auflage, den hat er auszuführen. Und da kann er sich halt nicht gegen wehren. Von daher, es ist kein durch und durch böses Spiel in dem Sinne, dass jetzt überhaupt dass kein Interpretationsspielraum lässt und völlig unmoralisch daherkommt. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Weil ich weiß, dass diese Diskussion aufkommen wird. Das müssen wir noch abwarten.
Also muss man erstmal ich finde es jetzt auch nicht so unmoralisch, dass. Ich meine, da kann man nur diskutieren, wenn jemand, der des Ehebetrugs überführt wird.
Ob der sterben muss oder nicht?
Das ist diskutierenswürdig. Und das sind so Fragen, die werden gestellt. Das ist schon, ja, sind schon ein.
Ja, und vom Teufel
ein Hochpsychologen
kann auch jeden passieren. Ja.
Eben. Also wir haben auch, es ist auch ganz klar gesagt worden, so grausam ist das Spiel nicht, weil der Junge kann nichts dafür.
Das heißt aber nicht, dass die Gewaltdarstellungen also nicht ohne sind.
Ja, also alle Freunde von Splatter Adventures können sich vielleicht wieder mal auf was Spaßiges freuen, wenn uns die Zensoren nicht dazwischen kommen.
Das kann gleich passieren.
Mhm. Erscheinen soll das im Oktober? Ist das noch richtig?
Pünktlich zu Halloween? Ja.
Nee, soweit war die noch nicht.
Ich glaube, Anfang nächstes Jahr.
Ja, ich dachte auch nächstes Jahr.
Okay.
Ansonsten halt komplett, kann man auch sagen, also komplett Echtzeit 3D, Steuerung, Tastatur und Maus, Over-Shoulder-Perspektive, kein Point-and-Click, also im herkömmlichen Sinne mit Maus, aber es gibt schon Gegenstände, die man dann benutzen kann, die dann so gehighlightet werden irgendwie. Aber, jetzt kein klassisches Point-and-Click im Sinne von einem Ankh oder irgendwie so. Nee. Genau, das kann man noch sagen. Grafik, wie fandet ihr die eigentlich?
Da wird ja noch ausgetauscht. So, das, ja, was wir gesehen haben, war doch gar nicht
final. Genau, also es ist noch schwer zu beurteilen. Es gibt manche Sachen, wo ich gesagt habe, oh. Manche Sachen, wo ich gesagt habe, hübsch.
Es gab einige hübsche Perspektiven.
Genau.
Aber ich glaube, grafisch wird das Spiel jetzt nicht der Hammer. Mhm.
Interessantes Ding war, das ist ein finnischer Entwickler, oder?
Schwedisch? Finnisch? Die Schweden sind mehr so die Sexisten.
Ja, ah ja, so ist das. Die
bauen spreche aus Erfahrung.
Auf eine polnische Engine, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das ist schon interessant. Irgendwie von der Engine habe ich nämlich auch noch nie was gehört.
Ist auch Ersteinsatz bei den großen kommerziellen, ja.
Dafür kann das Ding aber eigentlich schon ganz gut. Und es soll sehr relativ moderate Anforderungen an die Hardware haben. Ich das richtig verstanden habe.
Ja, muss man erst mal sehen. Aussieht. Ja, muss man ein bisschen gucken. Das lässt sich, glaube ich, immer so ein halbes Jahr vorher immer schwer sagen. Aber es ist zumindest ein Titel, von dem ich sage, ja, kann man weiter beobachten.
Wo wir gerade bei blutig tropfenden Fleischklumpen sind. Die machen auch Super Meat Boy. Sehr schönes Spiel, wollte ich nochmal gesagt haben.
Macht auch Shiver Games? Nee, ach, du meinst Les Mamba.
Les Mamba, ja.
Ich hab schon gedacht, seit wann macht Shiver Games ein Super Meat Boy? Ja, aber ja, richtig.
Kann man ja auch mal sagen. Mhm. Über den Tellerrand. Nächstes Adventure.
Ach ja, und man kann vielleicht noch sagen, für alle, die auf Darkstar warten, ist weiterhin nicht vom Tisch und verspätet sich, aber soll kommen und die Lokalisierung dauert länger als geplant, weil es so ein riesiges Spiel ist. Hat der Klaas noch gesagt. Hab mich ein bisschen irritiert, weil Chef hat mir mal irgendwie gesagt, dass eigentlich schon alles lokalisiert ist. Deswegen habe ich es noch nicht ganz begriffen, aber vielleicht fehlt da auch noch was. Oder es kommen noch Sprachen dazu.
Oder es wird nochmal richtig lokalisiert.
Ja, es gibt wohl keine, also es hieß eher Untertitel und keine Voice-Overs. Aber dafür in mehreren Sprachen. Also, wie auch immer, wird gemacht und wir werden demnächst wohl erfahren, wann jetzt der nächste geplante Release-Termin ist. Ja,
nächster Termin, den wir hatten, das war IDEM Media aus Polen. IDEM Media sind der Entwickler von City of Secrets.
Und das, man muss sagen, vor dem Termin waren sie uns auch als solcher bekannt.
Ja, als Entwickler von City of Secrets.
Ja, ich habe gedacht, das sind zwei Mann, die sitzen da in der Garage und schreiben schöne iPod-Adventures.
Richtig. Und jetzt kommt die große Überraschung des Tages.
Das war ein winziges Kabinchen, in dem zwei Mann saßen.
Ja, von daher eigentlich noch
alles wie erwartet. Ja, so, wir wussten im Vorfeld schon, es soll wohl irgendwie eine deutsche Version geben von City of Secrets. Und deswegen hatten wir auch einen Termin mit denen gemacht, auch weil wir Screenshots von City of Secrets 2 sehen wollten. Und auch, weil wir wussten, dass sie noch ein Adventure gleichzeitig noch schon anproduziert hatten. Das hieß Freak Files. Das wollten wir uns alles ansehen.
Passt auch zu uns.
Ja. Was wir bekommen haben, ist von denen ein Katalog, in dem sind aktuell 5 Adventures, die die gerade gleichzeitig entwickeln.
Das ist eigentlich schon der ganze Katalog.
Plus, noch 2 Wimmelbildspiele.
Das fand ich auch ganz klasse. Bei den Wimmelbildspielen ist es nämlich so, das werden Wimmelbildspiele.
Mit relativ wenig Wimmelbilder.
Ja, weil eigentlich machen die lieber Adventures, aber die Wimmelbilddinger verkaufen sich besser.
Die kriegen das nicht an Big Fish Games verkauft, wenn keine Wimmelbilder drin sind.
Ja, deswegen machen sie Wimmelbilder rein, die man aber überspringen kann.
Obwohl es dann wieder Adventures sind. Super. Ja, sehr viel. Und wir fangen mal direkt unten an, weil das ist nämlich ein ganz interessantes Ding, was die hier drin haben. Und zwar ist es Asylum 5D, nennt sich das. Asylum 5D ist ursprünglich ein 3D-Film, aber nicht ein 3D-Film in dem Sinne, wie wir das aus 3D-Kinos 5D. Kennen, sondern es ist ein Panoramafilm, der in diesen Kuppelkinos gezeigt wird. Das ist eine Riesenproduktion, also jedes einzelne Objekt ist da drin, also das ist wirklich, mal wirklich fett, was da an Objekten rumgelegen hat, alleine in diesen...
Das müssen so 360-Grad-Kinos mit noch Wind und Wasser von der Decke
dran, und genau. Geruch und Sitz bricht weg und was weiß ich nicht alles.
So, und die haben diesen Film schon fertig und der läuft schon in den USA, in diesen Kuppelkinos und läuft jetzt auch in Barcelona demnächst an. Das wird die erste Station in Europa, wo das Ding anlaufen wird.
Ist übrigens wirklich ein großes Geschäft, habe ich vor kurzem gehört von jemandem, der es produziert.
Und dann haben die sich gedacht, wenn wir das gemacht haben und wenn wir sowieso Adventures machen und wir haben schon die ganzen Assets, machen wir auch gleich noch ein Spiel draus.
Ja, nein, sie haben die Assets gekauft. Dieser Film ist, glaube ich, von...
Ach, der ist jemand, von Ihnen.
Der ist von irgendwem gemacht worden, der sich auf solche Filme spezialisiert hat. Mhm. Und dann haben die gesagt, kaufen wir mal die ganzen Assets von diesem Film ein, dann haben wir die in 3D Studio Max. Mach mal ein Spiel draus.
Ja, so haben die das gemacht. Ja. Und dann wurde es so langsam irgendwie ein bisschen komisch. Und da haben wir die gefragt.
Die Frage mal, ist, sind Leute, noch Polen, oder?
Wie viele Spiele
haben die gekauft?
Wie viele Spiele produziert ihr denn eigentlich hier gerade gleichzeitig? Und da haben die gesagt, ja, wir haben im Moment ungefähr 20 Spiele in Produktion. So, und dann haben wir die als nächstes gefragt, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Und dann meinten die, ja, wir haben so 50 feste Mitarbeiter.
Ja, und die ganzen Freelancer.
Und den Rest holen wir uns dann als Freelancer ran. Und dann hat sich herausgestellt, das ist womit einer der größten Entwickler und Publisher in Polen. Die versorgen die ganzen Ostblockstaaten und Russland mit ihren Spielen. Und die sind richtig, richtig groß.
Ja, gut, dass du sie angeschrieben hast, Neon, weil er kam drauf.
Sie haben dann auch noch diese Seite gezeigt mit den 6 Adventures zu dieser polnischen Comicfigur, die wir jetzt nicht gekannt haben.
Moment jetzt, 6 Adventures das, oder 6 Adventures?
Die schon
Adventures?
Fertiggestellt sind.
Die Zahl 6.
Ja, verdammt.
Die schon fertiggestellt sind in Polnisch und aus deren Story City of Secrets entstanden ist. Und City of Secrets, wenn das hier richtig angelaufen ist, dann wollen die diese 6 Adventures noch nachschieben, plus noch die 4, die sie zusätzlich noch nennen. Nur ihre Wimmelbildspiele. Das heißt, wir können in den nächsten, ich schätze mal so 1 bis 1,5 Jahren, damit rechnen, dass die uns so 7 bis 8 Adventures auf den Markt schmeißen.
Ja, und City of Secrets kommt jetzt auch mal eben auf Android raus.
Ja, das haben sie uns auf Android gezeigt. Da haben wir auch nicht mitgerechnet.
Und auf diesem Xperia-Dings.
Das ist das Android.
Das ist auch Android?
Das ist Android, okay. Genau. Also hier im Produktkatalog steht jetzt City of Secrets im Moment für iPod Touch und iPhone, iPad, iMac, Android und PC. So, iPad, iPod Touch, Mac und PC ist erschienen, fehlt noch Android.
Das scheint bei denen so abzufallen.
Ja, ja. Das ist so klar, die verwerten halt alles 5-mal. Ja. Und dann habe ich dann auch darauf angesprochen, weil mir ja im Test von City of Secrets aufgefallen war, dass die Hintergründe in hohen Auflösungen etwas unscharf waren und dafür die Figuren aber relativ scharf. Und dann hat er mich ganz verständnislos angeguckt, in welcher Auflösung hast du das denn gespielt? Und dann habe ich gesagt, ich hatte das so 1280x1024. Dann sagt er, gut, dass du uns das sagst, wir schauen uns deine Screenshots nochmal an, weil die ursprünglichen Grafiken sind nämlich in der doppelten Auflösung. Und wenn wir jetzt die deutsche machen, dann nehmen wir die. Das heißt, die deutsche Version kommt auch höher aufgelöst daher. City of Secrets 2 haben wir gesehen. Das sieht grafisch wesentlich besser aus. Also wir haben die Screenshots gesehen. Das City of Secrets 2 haben wir nur Screenshots gesehen. Ja, genau. Das sah besser aus als City of Secrets 1. Da haben sie auch die Figuren komplett nochmal überarbeitet. Ihr wart ja auch dabei.
Ja.
Vielleicht wollt ihr noch irgendwie...
Ja, ein absolut nettes Schmankerl ist noch der Titel dieser Serie, City of Secrets.
Ja, weil es viele, ja viele werden sich gefragt haben, das ergibt doch keinen Sinn. Das heißt City of Secrets, warum geht es hier um Maulwürfe?
Genau, und auf Polnisch ist der Titel eben ein Wortspiel, der sowohl Maulwürfe als auch Stadt ausdrückt. Das konnte man halt leider nicht übersetzen und deswegen gibt es keine Secrets.
Ja, der hintere Teil von dem Wort Secrets, also der polnischen Entsprechung, heißt halt Maulwurf auf Polnisch. Und dann gibt es auch diesen Charakter in diesem Spiel.
Maul the Maul, den Maulwurf, genau.
Nein, im zweiten Teil gibt es diesen Jared.
Ah, ja, genau.
Der genau aussieht wie Geralt aus The Witcher 2, nur er ist eine Ratte. Weil er ja Jared heißt. Das ist riesig, oder?
Ja, also, weil das polnische Wort R-E-D dann wohl, glaube ich, ist wohl irgendwie Ratte.
Ja.
Ja, genau. Deswegen,
so
war das irgendwie. Ja, dann haben wir Freak Files natürlich auch gesehen, wie angekündigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches war das? Das war, das war dieses Space Adventure. Auch in dem grafischen Stil in etwa so ein bisschen wie City of Secrets. Sah auch gut aus, war auch schon von den Screenshots her.
Sah super aus, ja. Wir haben so ländliche Szenen gesehen mit wenig Aliens, aber mit schönen Traktoren und Heuhaufen.
Mhm.
Aber das sah sehr, sehr gut aus.
Ja, da müssen wir mal schauen. Das wollen die
Landwirtschaftssimulator auf Adventure-Basis?
Nee.
Verdammt. Nee. Ich habe mich schon gefreut.
Nee, du kannst auch noch ein UFO fliegen später. Deswegen ist nicht der Landwirtschaftssimulator.
Nein. Ich würde nicht wundern, wenn Landwirtschaftssimulator 2013... Ja, vielleicht auch 2012, weil da geht eh die Welt unter, so einen UFO-Angriff mal dabei hat und man sich mit dem Mähdrescher verteidigen
mit der
muss. Ja.
Dann gab es noch dieses Spiel, was zurzeit gerade Pirate's Tale heißt, was aber vielleicht noch umbenannt wird. Da geht es um, glaube ich, wieder mal zwei Comicfiguren aus Polen, die hier niemand kennt. Und da hat er gesagt, naja, die Figuren ändern wir noch, aber das bringen wir dann auch international. Ja. Und dann gibt es noch Mysterious Castle, wissen wir gar nichts
drüber. Das ist der Vorgänger davon.
Ja, war ein Nebensatz wert.
Das bringen sie dann auch gleich noch mit. Ja. Wobei sie das Mysterious Castle anscheinend nur für PC umsetzen wollen. Aber die anderen, die wir jetzt alle schon genannt haben, die sind auch wirklich wieder alle für iPod und iPhone und iPad und Mac und PC und Android vorgesehen. Konsequent.
Welche Technologie steckt dann da dahinter?
Das war das, wo wir uns auch gefragt haben, warum die das so schnell portieren können.
Ich kann mir da ja was denken, als jemand, der auf der gleichen Technologie arbeitet.
Ja, und da sagen die, ja, wir benutzen Unity, das ist kein Problem.
Man muss echt sagen, ich kenne ja die Engine und das ist schon echt geil. Das ist wirklich, ne, Knopfdruck.
Ja, also ich habe mich da jetzt noch nicht so tief mit beschäftigt, weil ich noch nicht vor dem Problem stand, jetzt eine Engine für mein Spiel mir ausdenken zu müssen. Aber das war schon gute Werbung für Unity, was die uns da gezeigt
hat. Ja, also mich freut das total, dass. Sind das echt 3D-Adventures alles?
Nee, das sind zweidimensionale Hintergründe und 3D-Figuren.
Das finde ich mal echt, also so aus eigener Erfahrung, 2,5D-Adventures mit Unity machen ist echt scheiße. Weil es halt eine 3D-Engine ist. Und von daher bin ich mal echt gespannt, wie das bei denen da so. Wie die das so umgesetzt haben, so auch performancemäßig und so weiter. Also die werden mit Sicherheit dann die Unity umgebaut haben ein bisschen. Aber das ist cool, wenn das wirklich mal jemand so richtig...
Hat er auch gesagt, ja. Wenn die haben da ihre eigenen aufgepfropften Geschichten auf Unity.
Ich aus eigener Erfahrung kenne ich das, dass man das machen muss so ein bisschen, aber man kann ja sagen, bei dem Arbeitgeber, wo ich bin, wir haben es noch nicht, also mit Sicherheit nicht so gut hinbekommen, dass da sowas rauskommt, wie was ich hier so auf den Screenshots sehe. Und von daher, also wenn jemand mal sowas hat,
Basti, dann sind die einfach besser.
Die sind wirklich gut. Ja. Nee, aber mich freut das sehr, weil das zeigt ja dann zumindest, dass man auch mit Unity richtig coole Adventures machen kann.
Ja.
Aber wir haben nicht nur Screenshots gesehen, sondern auch bewegte Bilder von City of Secrets auf Android. Da hat uns bewiesen, dass es komplett fertig ist und läuft. Die einzige Beschränkung, mit der sie gerade noch zu kämpfen haben, ist, dass der Store eine bestimmte Datenmenge nur zulässt für das Programm. Und da es sehr, sehr groß ist, würde der Rest über deren Server laufen. Und es ist im Moment einfach noch zu teuer, wenn da 1000 Downloads kommen.
Was haben Sie gesagt?
Der Store übernimmt nur einen bestimmten Prozentanteil der Downloadgröße von dem Spiel. Den Rest müssten Sie selber
beisteuern. Beim App Store?
Ich habe das so verstanden,
bei Google Android.
Ah, das kann sein, ja, das ist richtig.
Und
okay,
Google
hat
limitiert angekündigt, dass es vergrößert wird und darauf warten sie jetzt gerade noch.
Ja.
Weil bis dahin rentiert sich nicht.
Das ist richtig.
Deswegen ist es noch nicht sicher, wann die Android-Version letztendlich wirklich auch erscheinen wird. Ja. Aber es scheint fertig zu sein, auf jeden Fall. Ist durch. Ja, dann neben diesen Adventures hatten wir das Asylum 5D noch und dann noch ein weiteres Wimmelbildspiel, auch mal wieder nach diesem Prinzip abschaltbare Wimmelbilder in überschaubarer Menge. Das nennt sich Lazarus Creek.
Damit Big Fish es abnimmt.
Damit Big Fish, das muss man sich mal überlegen, die entwickeln Wimmelbild, die machen ein Adventure zum Wimmelbildspiel, damit es von Big Fish Games, und zwar der Grund, dass sie das an Big Fish Games unbedingt weitergeben wollen, ist der, dass Big Fish Games dann die Übersetzung übernimmt.
Ah ja.
Weil die portieren das ja dann auf verschiedene Sprachen. Ja. Die sagen, es ist kein Problem, wir entwickeln das in Englisch, ja, dann gucken wir das Big Fish Games, wir bauen das so, dass Big Fish Games das haben will. Und dann übersetzen die uns das.
Und dann nehmen wir das wieder raus.
Dann portieren wir es.
Ja, und dann nehmen wir das wieder raus, was wir reingetan haben, damit es Big Fish übersetzt. Ja, ist doch cool. Ich finde das klasse.
Ich fand die gut.
Die waren auch total sympathisch.
Ja.
Die waren richtig gut.
Wo sitzen die denn?
In Polen.
In Warschau?
Oder ich glaube ja.
Ich glaube, wir sollten da mal hinfahren.
Ja, gucken, ist auch schön, ne?
Adventure Treff Tours nach Warschau.
In Gdansk in Polen.
In Dansk, auch gut.
Gdansk.
Ja,
ist Dansk. Es Dansk?
Ja. Das finde ich gut. Ich könnte das auch mal vorbeigucken und die 50 Leute angucken.
No.
Und die 300 Freelancer. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, irgendwo in Europa gibt es so eine Klitsche mit 100 Leuten so, die machen einfach nur Adventures. Und einfach nur, weil sie geil drauf sind. Das ist so das, was noch fehlt. So.
Ja, die machen aber auch noch andere Sachen. Die machen nicht nur. Ich meine, es ist
ja
schön, dass sie ein großes Adventure-Repertoire haben, bin ich auch vollkommen
zufrieden.
Die machen halt aber auch noch andere Sachen. Aber trotzdem, super. Was ich auch noch interessant war, als wir gegangen sind, meinten die dann noch zu uns, ja, und wenn ihr irgendwelche unabhängigen Entwickler kennt, die irgendwie was veröffentlichen wollen, schickt die zu uns.
Ja, wenn ihr mal eine Idee habt, kommt einfach mal zu uns.
Ich glaube, ganz im Ernst, die haben die Tür zugemacht, danach sind die total abgebrochen und haben gesagt, was wir denen für einen Scheiß haben.
Den haben wir
endlich diesen scheiß Hochglanzprospekt angedreht. Völlig gefaked. Ja. Die haben sogar dieses Asylum-Scheiße abverkauft. Wie doof waren die denn?
50 Leute, wo sollen wir die denn hernehmen?
Wir bezahlen
wir ein bisschen hier. Dann sagen wir denen noch, wir sollen Leute vorbeischicken zu uns.
Die glauben echt alles.
Okay, wir schauen mal. Wir kriegen hoffentlich jede Menge Material von denen und dann werden wir euch das auch alles mal nach und nach noch präsentieren können, was die uns da so angeboten haben. Nächster Termin war Focus.
Was war da im Fokus?
Im Fokus war der Testament of Sherlock Holmes.
Ah, richtig, genau. Ja, das bin ja ich.
Du bist Sherlock Holmes.
Ich hab wieder eingefallen. Wir haben Frogmars getroffen.
Das ist wirklich schon gut an,
ja. Ich weiß nicht genau, wie viel unsere Leser Frogmars kennen. Wir kennen die schon recht gut.
Ja. Für die, die es nicht kennen, das sind die seit sehr langer Zeit Sherlock Holmes Adventures machen und andere.
Und uns hassen.
Ja, die mögen uns nicht so.
Die mögen uns nicht so. Sie haben sogar ein bisschen sich über die Community auch ausgelassen bei uns. Das fand ich schon nicht fair. Aber ich habe dann sehr gut verteidigt, also komme ich noch.
Die kannten uns ja erst gar nicht.
Der kannte uns sehr wohl, aber er hat behauptet, er kennt uns nicht. Ich bin überzeugt, er kannte uns.
Man muss auch sagen, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Wir haben überhaupt keine Probleme mit denen.
Ne, überhaupt nicht. Egal, auf alle Fälle, wir kamen an. Und dann habe ich erstmal gesagt, so, ja, hier ist Sebastian von Adventure Treff und so weiter. Und wir kennen uns ja. Und die Antwort war, I know nobody from Adventure Treff. Ja. Das fand ich schon cool. Und dann habe ich halt gemeint, nö, ja, egal. Also jedenfalls, wir haben uns dann das Spiel erstmal angeschaut. Gemeinsam mit ein paar anderen Leuten.
Ist das denn jetzt wieder ein klassisches, also wie sie es in letzter Zeit gemacht haben, diese 3D Sherlock Holmes Adventures oder mehr ein Wimmelbildspiel?
Nein, das ist ein 3D-Adventure. Ich habe jetzt die vorherigen Teile nicht gespielt, da kann vielleicht Sascha noch was dazu sagen nachher, der hat ein paar von denen schon gespielt. Ich kenne nur ein Demo und das, was man halt so sieht. Ein ganz klassisches
Sherlock Holmes Spiel. Man kann zwischen drei verschiedenen Steuerungsarten umschalten, die auch alle sehr gut funktionieren. Also es gibt Over Shoulder, so wirklich mit Tastatur und Maus laufen und man sieht den Sherlock Holmes so vor sich.
Beziehungsweise wir haben die Xbox 360 Version gespielt.
Wir haben die Xbox 360 Version gespielt, wobei ich jetzt schon das Gefühl hatte, dass alle Versionen identisch dann nachher sind. Also zumindest, also mindestens in der Xbox-Version konnte man umschalten. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum es in der PC-Version nicht auch gehen sollte. Man konnte also umschalten zwischen dieser Überschulterperspektive, konnte in Ego-Perspektive dann schalten und konnte auch in Point-and-Click schalten. Und Point-and-Click ist wirklich Point-and-Click. Also man hat dann wirklich mit der Maus da komplett gesteuert. Das fand ich schon mal ganz cool, dass einfach alles drei sehr gut funktioniert. Also jeder so, wie er möchte. Man hat schon gemerkt, dass sie ein breites Publikum ansprechen wollen. Sie kommen ja, wie gesagt, auf Xbox 360, PS3 und PC raus. Ist also auch etwas, was auf Konsole funktionieren soll, hoffentlich. Ist aber ansonsten ein klassisches Adventure. Mit Leuten reden, Gegenstände kombinieren, Fall lösen. Und sieht unfassbar gut aus, finde ich. Es sieht es war ja schon so, dass der Trailer unfassbar gut aussah, fand ich. Viel besser als das, was ich vorher von Sherlock Holmes gesehen habe. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Xbox-Version gespielt und die sah richtig, 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 richtig gut aus. Wir haben Innensequenzen gesehen mit viel, viel Cinematografie, sehr viel Dramaturgie, Kamerafahrten, Dialogsequenzen. Da sind wir so durchgeswitcht ganz schnell. Der Wael, der das präsentiert hat von Frogwares, hat da wirklich so alles weggeklickt, so damit da die Präsentation fertig wird. Er war auch unfassbar schlecht gelaunt, muss man dazu sagen. Wir wissen nicht genau, warum. Es war super animiert, Facial Animation, also Gesichtsanimation, Lippensynchronität, die Charaktere haben Mimik gehabt, haben sich gegenseitig angeguckt und da war Spannung drin in den Dialogen. Dann haben wir Szenen gesehen, die draußen waren, mit ganz vielen Leuten, die alle möglichen Sachen machen, da im London der, was ist denn das, 30er Jahre, ich weiß nicht genau. 1830, keine Ahnung, irgendwie 1850, I don't know. 1830, oder es ist irgendwie so, egal. Also ein bevölkertes London.
In jeder Ecke standen die Nazis. Genau.
Genau. So ungefähr. Nee, aber es war wirklich eine unfassbar bewegte Szene und obwohl es eine Außenszene war, sehr viel animiert, sehr detailliert. Ich habe dann mir zum Spaß gefragt, ob das alles Motion Capturing ist, was sie da machen. Und dann hat er mich quasi entgeistert angeguckt und hat gesagt, of course, Motion Capturing! Wie kann man das ohne Motion Capturing machen? Das ist ja völlig lächerlich! Ja, und wie könnte ich sowas fragen? So ein Blödsinn! Wie komme ich denn auf so eine scheiß Frage? Ja, also der Typ war schon sehr lustig drauf. Das ist so das, was mir so hängen geblieben ist. Und für mich persönlich, vielleicht nehme ich auch zwei aus dem Fenster, von den 3D-Spielen, die wir gesehen haben, im Adventure-Bereich, auf dieser Messe mit Sicherheit das für mich das beste, bestaussehendste 3D-Spiel, fand ich. Ich weiß nicht, wie du es fandst, Sascha, ja, aber ich fand es echt beeindruckend.
Also flüssig. Woche 2 schon.
Überlegen? Das musst du sagen.
Nicht überlegen, aber überraschend gut.
Ja, also hab mich sehr gefreut. Hab dann noch ein bisschen, ganz kurz, wir hatten nicht viel Zeit, mit Wael gesprochen. Er hat dann eben nochmal kurz gesagt, dass gerade mit unserer Community bei Adventure Treff ist es halt super schwer, weil man die ganze Zeit immer nur beschimpft wird, wenn man mal Sachen anders macht, wie man das sonst so macht. Und man muss doch mal nach vorne denken und so. Und habe ihn dann ein bisschen beschwichtigt und habe gesagt, dass es bei uns alle Meinungen gibt, natürlich. Ja. Und das ist halt einfach, wir sind halt, uns ist alles zugelassen, alle Ansichten. Aber ich finde das gut, dass sie da so nach vorne brechen mit einem Adventure-Titel auf Konsole. Und das ist so auch das Ziel, das sie haben. Also er sagt dann, wenn wir hochqualitative Spiele machen wollen, dann ist das jetzt so für sie jetzt so eigentlich so die letzte große Chance, das mal mit richtig guter Grafik, richtig gutem Setting, mit allen, also mit eben allen Möglichkeiten, also eben Ego oder Point-and-Click, das komplett anzubieten. Und dann müssen auch mal alle endlich zufrieden sein. So, das muss er dir auch sagen. Wenn die jetzt da nicht zufrieden sind, dann stimmt doch was nicht. Das ist das, was Frogwars so denkt. Aber nichtsdestotrotz, man kann zu Frogwars sagen, was man will. Das Spiel sieht echt gut aus.
Und das letzte bezieht sich auch auf das Spiel selbst. Das heißt, das soll anscheinend der Tod von Sherlock Holmes sein. Da habe ich ihn gefragt, wird es das letzte Spiel sein mit Sherlock Holmes? Und da meinte er, ich müsste es erstmal spielen.
Ja, da will er nicht spoilern wahrscheinlich einfach.
Ja. Naja, ich meine, wenn es jetzt super erfolgreich ist, habe ich so das Gefühl, kann man immer noch einen Sherlock Holmes irgendwie machen.
Ja, soweit ich weiß, hatte die Originalserie ursprünglich geendet, dass Sherlock Holmes einen Wasserfall runterstürzt mit dem Bösewicht und dann hat irgendwann der Autor 2 Jahre später festgestellt, ich habe keine Kohle mehr, jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück.
Ja,
also,
ja. Ja.
Das machen die ja gerne mal, dass sie, glaube ich, aus bestehenden Sherlock Holmes Geschichten Motive nehmen und die in neue Geschichten wieder reinpacken.
Die dann in blödsinnige DS-Spiele packen.
aber Sascha, du hast ja den Vorgänger, glaube ich, gespielt, oder also zumindest einen der Vorgänger.
Ich habe den ersten gespielt, diesen Silver Earring, und danach The Awakened. Und bei The Awakened gab es ja schon diese remasterte Version, wo es dann die Möglichkeit gab, halt umzuschalten zwischen 3D und Third Person.
Da gab es das schon.
Das gab's ja schon, aber halt nicht in dieser Form jetzt, wo man wirklich mit der Tastatur und Maus halt die Person halt steuern konnte. Es war wirklich Point and Click.
Das ist sogar nachgepatcht worden.
Ne? Nee,
es kam, glaube ich,
erst. Weil die Leute sich irgendwie beschwert haben.
Die haben eine Patch nachgeschoben, da war plötzlich die Möglichkeit drin, in Third Person umzuschalten.
Das war mal ein ungewöhnliches
Patch. Das gab's auch vorher noch nie. Ne?
Ja.
Das Perspektivenwechsel durch Patch.
Und ich muss auch sagen, also ich habe den Silver Earring damals gespielt und ja gut, das davor war nicht so gut, aber Silver Earring und Arsène Lupin habe ich noch gespielt und da muss ich sagen, die sind auch spielerisch ziemlich gut eigentlich. Also wenn man so investigativ arbeiten will, ich kläre jetzt einen Fall auf, ich untersuche einen Tatort und rede mit Zeugen, dann sind die spielerisch echt gut gewesen.
Also von da, also wir haben jetzt spielerisch leider nicht viel gesehen, weil, wie gesagt, es war wirklich so ein Speedrun, so gefühlt.
Also wenn sie das eben auch wieder machen, dieses spielerische, dieser Wimmelbild-Spiele sind.
Also Wimmelbild ist es ganz sicher nicht.
Fallen wohl auch, wenn man das so richtig hört. Aber wenn sie eben diese Qualitäten aus den Sherlock Holmes Adventures nehmen und mit dieser super Optik kombinieren, die letzten sahen ja auch echt gut aus. Also das ist ja nicht von heute auf morgen, dass die jetzt
spitz sind. Die sind doch schön reingewachsen. Die sind immer besser geworden. Ich habe jetzt keinen von den letzten Sherlock Holmes Titeln gesehen, der irgendwie schlechter gewesen wäre als sein Vorgänger.
Ich glaube, da kann man gespannt sein.
Ja. Also ich bin auch. Ja, ich habe noch gefragt wegen Übersetzung. Das war auch so eine Frage so. Ich habe gefragt so, ob es lokalisiert wird, auch auf Deutsch. Und habe mich so entgeistert angeschaut, so, was die Frage jetzt soll. Ja, die Frage so. Und dann habe ich erst gedacht, so, oh, probably I should ask the publisher. Also vielleicht soll ich den Publisher dann fragen, ob das gemacht wird oder nicht. Und er weiß das ja aber dann vielleicht noch nicht, weil er ist ja der Entwickler. Und dann hat er mich also auch angebrüllt, so, of course I know it, I do the localization. Ja, und dann so habe ich halt gesagt, so, ja, dann soll er halt, gibt es auf Deutsch oder nicht? Und dann hat er, ich integriere den doch gerade. Also es gibt es auf alle Fälle auf Deutsch. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ob es halt noch Sprachausgabe gibt. Das wusste dann noch nicht. Ja, also.
Aber das haben sie noch bei allen gemacht, also da gehe ich auch mal von aus.
Tja, es ist.
Ja, aber wie kann man das denn nicht wissen?
Das ist einfach eine Standardfrage, dass ich halt sage, ob das schon fix eingeplant ist, weil ich meine, kann ja auch mal sein, dass man sagt, ich mache noch nicht Deutsch, weil vielleicht macht es ja ein anderer Pappel. Es wird ja auch über DTP vertrieben, wer weiß, ja. Nee, also Deutsch kommt auf alle Fälle, Sprachausgabe noch nicht gesichert, aber ich denke, bei so einem Titel macht es auf alle Fälle Sinn, dass es Voice-Over hat.
Ja. Soweit. Danach war Basti, kannst gerade weiterreden. Balki-Pix.
Dann bin ich zu Balki-Pix gehetzt. Balki-Pix ist ein kleiner Entwickler aus Frankreich.
Ist eigentlich ein Publisher.
Entwickler und Publisher, beides.
Aber hauptsächlich Publisher.
Haben sie das gesagt?
Ja.
Ja, hast du besser aufgepasst als ich.
Hysteria Project, also wir waren da wegen Hysteria Project 2 und das erste haben wir halt auf dem iPhone bzw. iPod Touch oder wo man es, also alle dieser Plattformen. Und da haben sie gesagt, dass das eben das erste Spiel ist, was sie auch entwickelt haben, weil sie sonst eben nur publishen. Und da haben sie wirklich mal was selber entwickelt.
Ja, da hast du besser aufgepasst als ich. Ich war noch vorbereitet mit Notizen machen. Gut, also hauptsächlich Publisher, aber eben auch Entwickler von Hysteria Project 1, das viele Awards gewonnen hat in Frankreich. Und das hat die wohl dann ermutigt zu sagen, wir machen jetzt hier mal den zweiten Teil dazu. Man will jetzt nicht zu viel spoilern, aber worum geht's generell? Im ersten Teil wacht man in einer Hütte auf. Es ist eine Ego-Perspektive. Man stellt fest, dass man gefesselt ist, muss sich erstmal aus dieser Hütte befreien. Und sobald man aus dieser Hütte raus ist, kommt ein Killer auf einen zugerannt. Ein wahnsinniger Axtmörder. Und zu diesem Zeitpunkt wird man von diesem Axtmörder verfolgt. Und alles, was danach kommt, von Flucht über Rätsel lösen, über sonstige Spielereien, wird man immer von diesem Axtmörder verfolgt. Das heißt, man macht alles im Prinzip unter Zeitdruck. Und das ist aber nicht gar nicht das Besondere an dem ganzen Spiel. Das Besondere an dem ganzen Spiel ist, dass das ein Full-Motion-Video-Adventure ist. Das ist komplett ist im Prinzip mit einer Filmkamera gedreht, in dem sich einer der Entwickler ein Stirnband aufzieht, auf dem eine kleine Minikamera ist. Und dem einfach aus seiner Perspektive da wird gedreht.
Und wer denkt, na, das kann ja nichts geben, der soll es mal spielen.
Ernsthaft, das Ding hat, also der erste Teil, der macht schon Atmosphäre. Es wird sehr viel über Audio gemacht, man hört den Killer immer wieder mal. Natürlich gibt es trotzdem auch Interaktionsscreens, wo man da mal so ein bisschen rumgucken kann und auch mal Items mitnehmen und dergleichen mehr. Das wird jetzt im zweiten Teil nochmal deutlich ausgebaut. Da können wir vielleicht gleich noch was dazu sagen. Im Prinzip, was die Story betrifft, ist es ja so, dass der erste Teil nicht abgeschlossen war. Man ist damals in einen...
Es gibt eigentlich keine Story, außer man wird von einem Axtmörder verfolgt.
Ja, aber der zweite Teil erklärt jetzt einiges über diesen Axtmörder. Das heißt, im zweiten Teil kommt jetzt die Story. Könnte man so sagen. Hat man es uns zumindest versprochen. Im ersten Teil wird man am Ende des ersten Teils wird man einfach erschlagen von hinten. Man weiß aber nicht von wem.
Und am Anfang vom zweiten Teil erfährt
man. Und am Anfang vom zweiten Teil erfährt man von wem. Man erwacht nämlich dann in einem Sanitarium im Prinzip so ein bisschen. Ja, so in der Irrenanstalt, glaube ich, oder im Prinzip.
In so einem Asylum.
Ja, also das ist momentan echt in das Asylum irgendwie. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier von einem Asylum sprechen. Man erwacht, es ist wieder, also auch der zweite Teil ist wieder, gleicher Look, Filmkamera, man kann jetzt sich noch ein bisschen mehr umschauen, ich glaube im ersten, glaube ich, gab es noch keine 360-Grad-Perspektive, nee. Das kommt jetzt im zweiten Teil zum allerersten Mal dazu und man erwacht eben da in diesem, es gibt auch Charaktere, man erwacht in dieser Anstalt und hat auch eine Frau, eine Ärztin, die einen da quasi bewacht. Also die praktisch kommt noch als weiteren Charakter zum Axtmörder hinzu. Und gemeinsam mit ihr kann man mehr über diesen Axtkiller herausfinden. Es gibt ein paar neue Effekte. Die arbeiten immer mit irgendwelchen Spezialeffekten, Augenzwinkern, unscharf werden. Wenn man irgendwie stark atmet, dann sieht man irgendwie weniger. Also solche Späße. Es gibt auch ein Inventar. Ich glaube, im ersten Teil man musste schon Gegenstände mitnehmen, aber so ein richtiges Inventar gab es nicht. Jetzt werden irgendwie ein bisschen mehr Gegenstände eingesammelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie auch im ersten Teil schon. Also die Story verzweigt sich so ein bisschen. Und es gibt klassische Minispiele wie im ersten Teil, also irgendwelchen Lasern ausweichen, Türschließ-Minispiele, die man sich im Detail klären müssen, ein neues Hilfesystem, wo man am Ende einer Todessequenz eine Hilfe hinkriegt, was man falsch gemacht hat und so weiter.
Ich fand von den Sachen, die er da erwähnt hat, von den Ideen, die da im zweiten Teil dazugekommen sind, das waren echt spannende Sachen.
Ja, also die sind
durchaus kreativ. Also dieses Türschließer-Rätsel, das ist eine tolle Idee, finde ich.
Ja, passt auch zum Gerät gut dazu. Sollen wir es doch noch erklären?
Ich würde sagen, lass mal die Leute selber.
Ich glaube auch.
Ich kann auch empfehlen, das erste, das gibt's ja schon, mal zu spielen.
Ja.
Das kostet einen Euro, glaube ich. Das ist, ist so gut wie nichts. Es ist natürlich sehr kurz und spielerisch ist nicht viel dahinter. Aber es ist doch sehr atmosphärisch und echt mal ein Erlebnis.
Ja, und vor allen Dingen mit Kopfhörern und so. Gute Soundkulisse, macht Spaß. Bin gespannt auf den zweiten Teil. Wir bekommen ein Review-Exemplar in Form eines Review-Codes zugestimmt.
Ja, da können wir uns wieder den Euro sparen.
Ja, haben wir ein Glück. Ja. Außerdem haben sie uns noch ganz kurz Last King of Africa gezeigt. Dazu brauchen wir nicht viel zu sagen. Das ist eine eine Sache kann man auch sagen zu Hysteria Project 2. Es gibt Hysteria Project 2 auch für das iPad und dann in höherer Auflösung.
Kann man noch erwähnen. Und es hat wohl wieder ein offenes Ende, sodass Hysteria Project 3 im Bereich des Möglichen liegt.
Ja, gucken wir mal. So, und dann Last King of Africa, ein weiteres Produkt für iPhone, iOS, also iPhone, iPod Touch, iPad und so weiter. Ist im Prinzip das Spiel Paradise, das wir schon kennen.
Benoit Sokal.
Von Benoit Sokal für diese Endgeräte. Wie so häufig wurde es aufgeteilt in drei Episoden. Und aktuell hat man gerade die zweite Episode veröffentlicht. Und man orientiert sich von den Hintergründen und vom Gameplay her eher an der DS-Version, die sich ja eher schon so an diese Touch-Geräte orientiert hat.
Genau, also ich habe die DS-Version nicht ganz gespielt, aber man hat beim Portieren der PC-Version auf die DS-Version sehr stark das Spiel verändert. Man ist sehr stark in den Casual-Bereich gegangen, hat das Interface vereinfacht, hat gewisse Rätsel rausgelassen, andere dafür eingebaut. Und diese DS-Version ist eben jetzt auch die Grundlage für die iOS-Version.
Gut. Danach ging es zu UEG.
UEG, bekannt für Titel wie Agrarsimulator.
Nicht zu verwechseln mit?
Landwirtschaftssimulator.
Habe ich schon mal erzählt, dass ich glaube Astragon, und ich hoffe, ich nehme mich zwar aus dem Fenster, gegen den Agrarsimulator mal geklagt hat. Aber nicht wegen, so wie ich es verstanden habe, nicht wegen Namensgleichheit und so weiter, sondern weil der
Logo-Gleichheit.
Nein. Der Agrarsimulator war verbuggt. Und das hat, das wäre praktisch rufschädigend, ja, quasi, weil das ist ja so, alle glauben, das ist ja das Gleiche und das geht dann nicht.
Haben sie gewonnen?
UEG hat, glaube ich, dann das Produkt, glaube ich, dann vom Markt genommen und den Bug gefixt und wieder raufgeschmissen. Dann war es okay.
Kann man machen.
Aber kann man bei Gamesmarkt nachlesen, vielleicht ist da noch mehr zu dieser Geschichte zu sagen, aber das fand ich schon sehr witzig. Nee, aber UEG macht jetzt auch Adventures.
Welche?
Phobos. 1953, glaube ich.
Nachfolger von Outcry, das Leute wie ich noch als Sublustrum kennen.
Ja, genau. Russisches Entwicklerteam. Wer Outcry gespielt hat, weiß ungefähr, was einen erwartet. Ich persönlich fand es nicht so ansprechend wie Outcry. Zum Hintergrund, es ist ein Adventure, wo es sich um ein KGB-Experiment dreht. Es gibt ja so diese Hypothese, dass die KGB wirklich in früherer Zeit mal Experimente an irgendwelchen Leuten durchgeführt hat, wo es um, hier wird irgendwas geschrieben und alle lachen und ich habe aber keine Ahnung.
Ich glaube, die machen sich hinter unseren Rücken über uns.
Ich glaube auch, das ist...
Kannst du nicht lesen.
Aber lachen tust du trotzdem.
Das erstmal diskutieren. Ja. Ja. Das ist ein rein optischer Witz, weil ich dachte, wir sollten im Podcast auch was Optisches haben.
Ach so, ja.
Deswegen zeigen wir das jetzt mal ins Mikro hier.
So plus drum.
Ja, zum Mitdenken ist auch.
Ja. Ja, toller optischer Witz. Ich hoffe, ihr habt alle kräftig gelacht.
Ich hoffe, ihr habt den alle gehört.
Ja, also es geht um KGB-Experimente, die angeblich früher gemacht wurden mit Telekinese und Hypnose und was da geil was. Und wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich zu stark von Tamara Berger abgelenkt war.
Hat auch wieder viel Bein heute.
Hat viel Bein heute. Die Tamara Berger, die wir ja schon noch aus unserer Joe-Zeit kennen.
Ja.
Und sie war sich nicht verlegen, einen Joe-Witz zu machen. Das fand ich sehr gut. So, aber um jetzt wirklich mal zu Phobos zu kommen. Ich glaube, man spielt jemanden, der das aufdecken will, habe ich es richtig verstanden. Also man geht in irgendeinen Bunker, in dem nichts funktioniert bis, also praktisch in dem schon alles stillgelegt ist und möchte aufdecken, welches Experiment da wirklich stattgefunden hat.
Ja, man macht da auf, oder?
Man macht da auf, richtig, ja. Aber es ist alles verlassen, ja. Und will halt herausfinden, was los ist. Wir haben auch nicht so viel erfahren bei Tamara, die erhüllt sich ja immer so in Schweigen. Wir haben dann gefragt, was denn nun eigentlich wirklich die Aufgabe ist, aber...
Die Aufgabe ist wohl...
Rauszufinden, was es geht,
da rauszukommen.
Ja.
Man ist ja erstmal eingeschlossen. Hm. Und das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ah ja.
Genau. Ja, was Ganzes, das wissen wir noch nicht.
Gut. Ja gut, wir haben die Vorgeschichte.
die haben wir schon erklärt gesehen. Dass halt eben in diesem Bunker in den 50er Jahren irgendwelche Experimente an irgendwelchen Menschen gemacht worden sind.
Habe ich ja gerade noch erzählt.
Achso.
Ja, hast mal nicht aufgepasst hier. Nee. Siehst du mal.
Das war ja beschäftigt. Ja,
das war beschäftigt hier. Also, ja,
stimmt, ich muss diesen Witz hier lesen. Ja.
Also, ist ein Ego-Adventure, gleiche Engine vermutlich wie Soblustrum oder Outcry. Wieder sehr dunkel. Man macht die üblichen Kombinationsspäßchen und die üblichen kleinen Logikrätsel im Close-up. Sachen wie Kabel, die sind vereist. Wie kriegt man die Kabel wieder fit? Indem man einen Bunsenbrenner darauf hält. Beispielsweise, das waren so Rätsel, die wir präsentiert bekommen haben. Oder auch die richtige Frequenz bei einem Radio einstellen, um was auch immer zu empfangen. Das konnte so nicht erklärt werden. Es war dann nicht so ergiebig, finde ich. Wir haben wirklich nur so 2-3 Screens angespielt bekommen, von daher fällt es schwer zu sagen, wie der Titel wirklich aussieht.
Ich hatte den Eindruck, wenn man an Soblustrum Spaß hatte, dann geht das auch in die gleiche Richtung. Aber so einsame First Person vorgerendert mit... Wobei sie hat gesagt, das wird leichter. Ne?
Ja.
Leichter als
Tamara.
Also die Atmosphäre sah schon ganz ordentlich aus, fand ich.
Ja, wobei Outcry immer noch ein bisschen mehr so mit Filtern und so gearbeitet hat.
Stimmt, das gab's da nicht so.
Es war schon ein bisschen avantgardistischer. Phobos sieht klassischer aus, wie so ein...
Bisschen handfester, mehr realistisches Setting, KGB, Keller.
Ja.
Also für Leute, die so düstere First-Person-Adventures mögen, das ist ja so ein ganz spezielles Ding irgendwie, immer so diese gruseligen First-Person-Dinger halt irgendwie, wo man sich in engen klaustrophobischen Gängen bewegt oder irgendwas in der Art mystische Sachen. Ich glaube, das könnte gut in die Kerbe schlagen und vielleicht für die Leute passen, die auf sowas stehen.
Also die, ich habe mir genau aufgeschrieben, auf unsere Frage, wie schwer das Spiel ist, hat man gesagt, tricky, aber lösbar. Das sind so die Aussagen, die wir bei UEG bekommen haben. Ja, kann man so stehen lassen.
Wir überprüfen das einfach.
Wir überprüfen ganz klar, ob das stimmt.
Wenn wir zu dem Schluss kommen, ist aber lösbar.
Dann ist alles wunderbar. Und es kommt komplett mit deutscher Sprachausgabe. Spielzeit ungefähr wie die von Outcry, hat man gesagt. Kostet 30 Euro, 29,99, habe ich es richtig gehört. Ich sieh's mich, glaube ich, mal kurz vorher, 24,99 hätte ich gedacht. Weil die ganze Reihe, unter der es rauskommt, das ist ja ein eigenes Label, Play Indie, hieß es immer, kein Spiel über 25 Euro. Und dann wäre das jetzt das erste Play Indie-Spiel, das überhaupt rauskommt. Und es ist sofort über 25 Euro. Vielleicht habe ich auch den falschen Preis gehört. Und es spielt eben hauptsächlich in diesem Bunker. Man kommt wohl auch mal raus, hat man so eine Andeutung gehabt.
Am Ende
mal kurz. Aber das ist nur, genau. Gut, danach haben wir uns Sunset. Ich habe noch aufgeschrieben, dass keine Aliens drin vorkommen.
Ja.
Ich habe keine Release Date aufgeschrieben, müsste man in der Pressemitteilung nachgucken. Aber ich dachte relativ bald, weil das eigentlich schon fertig ist in Russland.
Ich glaube auch, das soll nämlich jetzt, glaube ich, im Oktober.
Dieses Jahr vermutlich noch,
Und weil die deutsche Sprachausgabe auch schon teilweise in der uns gezeigten Version mit drin hatten.
Da habe ich noch keine gehört. Moment, habe ich gehört bei Outcry? Bei Phobos?
Da war der Sprecher,
Achso, da im Intro, ne?
Das war alles schon deutsch, ja. Aber ich glaube, da ist auch gar nicht so viel Sprachausgabe drin. Wenn das Intro schon komplett vertont ist bei denen, dürfte eigentlich gar nicht.
Ja, ich glaube auch, dass es dieses Jahr noch kommt.
Sie sagte auf jeden Fall, die sind gerade dabei, deswegen haben sie das Stück, das sie uns gezeigt haben, jetzt schon in der deutschen Sprachausgabe vorliegen.
Gut. Also kann man im Auge behalten und gucken, wann es kommt und wie das aussieht. Danach haben wir uns Sunset angeguckt. Ein Spiel, das uns als Adventure verkauft wurde, aber kein Adventure ist.
Brauchen wir auch, glaube ich, nicht weiter darüber reden.
Richtig. Danach haben wir uns Fiese Nachbarn angesehen. Ein Titel von GFI, einer ukrainischen Firma, glaube ich.
Russen sind das?
Nee, sind, glaube ich, keine Russen oder Weißrussen.
Das ist ein RU auf der URL, ich weiß nicht.
Was RU?
Top-Level-Domain RU auf den ihrer.
Gut, also Osten, Osteuropa. Waren wir auch letztes Jahr schon mal bei denen. Der Titel ist jetzt lizenziert worden eben an UIG, die den auf Deutsch rausbringen. Idee ist, man spielt dem Nachbarn Streiche.
Oder auch einfach irgendwelchen Leuten, nach welchen Kriterien, habe ich nicht genau begriffen. Aber man spielt Streiche.
Man kann einfach mal nach Böse Nachbarn googeln, das ist das Spiel, was da kopiert wird.
Ja.
Dann sieht man auch, dann weiß man, was passiert.
Es ist dann Lucius in Harmlos.
Und in 2D.
Es ist 2D. Es ist
zeitkritisch und punktebasiert.
Genau, es hat aber auch Missionen, ist aber halt im 2D Point and Click. Es gibt auch Items und die wendet man halt an, aber ist jetzt nicht so wirklich story-driven. Sondern ja,
man könnte sagen, wie Lucius, nur ganz anders.
Ja, genau.
Nur nicht ja. So wie Lucius.
Ja.
Um eines ist meiner Lieblingszitate zu bringen aus Psychonauts, wo man dann gegen dieses ganz merkwürdige, also wo diese Stadtbewohner gegen dieses merkwürdige Fischmonster kämpfen und sagen, we fought monsters like you before, just smaller.
Man kann auch sagen, es ist ein Episodenspiel. 3 Episoden sind geplant und wenn das super erfolgreich wird, auch mehr.
Also 3 Episoden kommen dann.
Hurra!
Vielleicht.
Ja. Und Sparausgabe ist bereits drin. Deutsche.
Ja, weiter ging es mit einem Blick über den Tellerrand. Da waren der Sascha und der Hans, die waren bei Ubisoft.
Also Ubisoft.
Ja. Du hast mir gesagt Ubisoft.
Und Ubisoft hat gesagt, ja, was
das Spiel Ubisoft
ist. Und sie wollten sich halt Amy ansehen. Das ist ein Titel von LexisNumeric und Ubisoft hat gesagt, kennen wir nicht.
Haben wir nicht.
Das haben wir nicht. So, ein weiterer Blick in den Katalog hat dann gezeigt, es ist Ubi France. Gewaltiger Unterschied. Also wer nochmal irgendwie jetzt in den nächsten Tagen auf der Gamescom nach Ubisoft sucht, und es ist ein französischer Entwickler, der sollte dann zu Ubi France gehen. Nicht zu verwechseln. Was habt ihr gesehen?
Ja, Amy.
Amy, ja.
Die man gesucht hat.
Ja.
Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Titel.
Ja, die Story ist ganz ähnlich, wie es jetzt hier gerade aussieht. Es wird immer später und die Leute sehen immer fertiger aus. Und darum geht es in dem Spiel. Eine 20-jährige Frau, 22-jährige Frau wird mit einem Zombie-Virus infiziert. Und je länger sie sich aufhält, ohne etwas gegen diesen Virus zu tun, desto mehr wird sie Zombie.
Also in bestimmten Bereichen, in bestimmten Levels, die wir sehen konnten. Wenn man halt an ihrem Rücken, wer Dead Space zumindest kennt, halt so ein Zeichen, je roter das wird, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie komplett infiziert wird. Wenn sie da wieder rausgeht aus diesem Bereich, dann wird sie wieder normal.
Und jetzt hat sie großes Glück, denn die kleine Amy ist bei ihr und warum auch immer, das hat der Entwickler auch genauso gesagt, warum auch immer, es hilft ihr, sich wieder zurückzuentwickeln. Sie kann auch Medikamente fressen, aber wenn sie das kleine Kind an die Hand nimmt, dann ist alles wieder gut. Und die zwei kämpfen sich ihren Weg durch ein Zombie-Labyrinth. Es ist nicht wirklich ein Adventure. Es ist mehr so durch die Gegend rennen. Aber man schlachtet nicht Zombies ab, sondern hat stets die Möglichkeit, sich zu verstecken, woanders hinzugehen, eben nicht auf die Dinger einzuprügeln.
Ich kenne einige Adventures, die sich mit durch die Gegend rennen sehr gut klassifizieren lassen würden.
Also man könnte
es... Hey, Keepsake hatte auch gute Rätsel.
Man könnte es auch als Mischung zwischen Haunting Ground aus der PS2-Ära und Ico, was wir schon mal im Podcast mal erwähnt hatten, bezeichnen. Ico?
Was? Nee, war nur ein blöder Wortwitz.
Ja. Das heißt, dass man quasi vor irgendwelchen Zombie-Wesen halt flüchten muss, wie Hans schon sagte, sich halt verstecken kann und so. Und dabei aber diese kleine Amy mit sich führen muss, also in der Hand halten muss, wie das bei dem Spiel Ico halt auch war. Wobei es in diesem Fall halt ein Junge war mit einem kleinen Geistermädchen. Und ja, was ich halt etwas enttäuschend fand, war, dass es nicht wirklich... Ja, das auch, aber das LexisNumeric da einfach nur Spielideen so geklaut hat und nichts wirklich Eigenes da gebracht hat.
Also bei LexisNumeric hat man sich ja noch nie an irgendwelche Genregrenzen gehalten. Von daher überrascht mich der Teil jetzt nicht so.
Ja,
aber man stand halt immer dafür, dass man wirklich originelle Ideen auch einbringt.
Und das ist in diesem Fall irgendwie nicht gegeben. Also es gibt noch einen kleinen Twist, wo man wo das Mädchen wohl auch irgendwelche Fähigkeiten erlernen kann und dadurch einige Rätsel gelöst werden können. Ich habe doch gar nicht notiert.
Ja, die ganze Zeit auch gut, deswegen hast du da weggenommen.
aber ansonsten, ja. Man könnte sagen, es ist eine Mischung aus Eco, Hunting Ground oder die alten Silent Hill Teile. Also es wird auch keine großartigen Waffenmetzeleien geben. Ja, das ist...
Uninteressant für uns. Hm? Im Prinzip uninteressant für uns.
Ja, genau. Das können wir nachher rausschneiden.
Schön war aber auch noch, dass dieser wunderbare Bug drin war, während wir es gesehen haben. Amy wollte nämlich partout nicht mit der Frau mitgehen und sie hat sie 8-mal an die Hand genommen und gerufen und was weiß ich, was der Spieler alles gemacht hat.
Da war die Hälfte der Präsentation.
Sie blieb da stehen und wollte nicht weiter, wenn das im Endspiel drin ist und es ist ein Zombie hinter einem her. Kann ich mir vorstellen, was ist ziemlich stressig.
Wenn Amy zurückgelassen
wird. Wenn Amy stirbt, das Spiel vorbei.
Ja.
Okay. Ja, kommt raus für PC, auch PC, PS3, Xbox 360 als Download-Titel.
Kein ist Retail. Aber eigentlich völlig unbesonnen für Adventure-Spiele.
Genau.
Genau.
So. Schade um die letzten 10 Minuten. Hm.
Danach hatten wir noch eine relativ lustige Sache. Wir waren nämlich bei der Dedalic, die im Prinzip eigentlich nichts wirklich Neues zeigen konnten. Weil,
finde ich, haben uns sehr viel Neues.
Ja, gezeigt. Ich finde auch.
Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Aber keine neuen Spiele.
Wir haben einfach mal wieder gesehen, warum wir immer wieder gerne zu Delle gehen.
Ja.
Harvey hatten wir ja schon also, in der Preview ausführlich besprochen.
Man kann eins sagen, also den Faden verlieren sie nicht.
Nee.
Nein,
ja. Versteht man auch erst nur, wenn man das Intro sieht.
Sie sind auch nicht wirklich kurz angebunden.
Ja. Das man auch nicht.
Das bin ich auch nicht, wenn ich die Rätsel löse von Delle.
Nee.
Ja.
Also wir haben im Grunde die drei Spiele, Harveys Neue Augen, Satinas Ketten und Deponia gesehen. Und Harveys Neue Augen kommt zwar gerade raus, wir arbeiten am Test, aber es war trotzdem eine wunderbare Präsentation.
Ja.
Die im Grunde erstmal daran bestand, dass wir dieses Intro gesehen haben. Und
genau.
Ich muss sagen, ich finde es großartig.
Es ist dramaturgisch mit Sicherheit das Beste, was wir gesehen haben.
Viele werden die Demo schon gespielt haben und ich denke mal, da ist es drin. Aber wir können es nochmal kurz erzählen. Man sieht dieses Wollknäuel, dieses blaue Wollknäuel, von dem ein Faden abgeht. Und es ist grob gezeichnet, wie man das von Edna Bricht Aus noch kennt. Und geht über den ganzen Bildschirm, über einen riesen Bildschirm, den die da aufgebaut haben. Und bewegt sich so langsam nach links aus dem Bild. Und man verfolgt also diesen Faden, der von dem Wollknäuel abgeht. Und man verfolgt ihn und der Faden, der macht mal so einen kleinen Kringel. Und dabei hört man das Lied, was Poki selbst singt. Und ich glaube, er spielt auch selbst Gitarre dazu. Und während man dieses Lied hört, sieht man diesen Faden, wie er immer weiter nach links aus dem Bild scrollt. Und das dauert so circa 5 Minuten. Und das finde ich einfach großartig.
Ja, vor allem, wenn man es auch noch sehr... ausrufend kommentiert bekommt.
Ja.
Ja, ja, also ja, es ist unglaublich. Ja.
Poki alias Jan Müller Michaelis sollte da unbedingt doch einen Audiokommentar für die Special Edition.
Also was ihm zu einem Faden einfällt, das ist wirklich nicht zu glauben.
Auch die Outlines der Fäden.
Man kann das kurz mal weitergeben, die Outlines der Fäden. Wenn der Faden so einen Kringel macht, dann sieht man, dass also dieser Faden nicht nur ein blauer Faden ist, sondern auch noch dicke schwarze Outlines hat.
Aber
und wir haben gelernt, danke Jan, dass, ja, noch so ein Jan heute, dass diese Outlines nur da gezeichnet worden sind, wo dieser Faden so Kringel macht. Weil überall anders ist ja einfach nur dieser schwarze Hintergrund, da braucht man keine Outlines.
Ja, clever.
Das war faszinierend.
Realismus pro.
Aber ich glaube, er hat uns angelogen. Ich glaube, das ist gar nicht so.
Ihm fiel nichts Besseres ein, wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist auch gar kein Faden, den er gezeichnet hat, sondern ich glaube, die haben eine Spaghetti blau angemalt und haben die fotografiert.
Wahrscheinlich.
Hat er nicht auch gesagt, dass er eigentlich gar nicht mehr selbst die Sachen zeichnet, weil er inzwischen zu gut zeichnen kann und das einfach nicht mehr passt?
Ja.
Und deswegen hat er jetzt das Intro-Lied gesungen, damit er mit irgendeinem mit irgendwas, was er nicht kann.
So wie du gerade eben.
Ja.
Wie heißen die Menschen?
Doch noch ins Spiel reinkommen.
Apropos nicht können, wir haben auch ein Rätsel testen dürfen. Ja. Einer der
Nein, Akteure. Moment, wenn du wir sagst, dann meinst du Basti.
Ich wollte das jetzt zum Depot näher rüber. Ich wollte das nicht so angriffslustig formulieren. Also
man kann sagen, Basti löst Rätsel so, wie er Auto fährt.
Ich finde, ich habe es hervorragend gelöst.
Ja, war's cool. Ja. Irgendwann muss es ja mal gelöst.
Ja.
Es gab irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, als ja. es zu lösen.
Um das ein bisschen aufzuklären, wir springen gerade zur Deponia, von dem wir auch ein bisschen mehr gesehen haben. Wir haben eine Szene gesehen mit einer sehr amüsanten Rätselkette. Und am Ende dieser Rätselkette gibt es so ein kleines Logikrätsel. Und Poki hat dann Basti eingeladen, das einfach mal von sich aus zu lösen, so aus sich heraus. Und Basti hat das versucht, indem er halt wild auf dem Bildschirm rumgeklickt hat.
So wie ich das immer mache.
Hat auch Konsequenzen gehabt, es haben sich Sachen bewegt.
Ja.
Und das reicht dem Basti.
Das war schön. Es hat sich endlich mal jemand nach meiner Pfeife getanzt.
Nein, also ich muss dazu sagen, das Rätsel, das fand ich außergewöhnlich schön. Das war ein super Rätsel.
Ja.
Das war eine witzige Idee. Allein die Rätselidee war total witzig. Ich mag sie gar nicht spoilern, weil die war so schön. Aber Basti hat sie ja noch nicht verstanden.
Aber ich habe es trotzdem gelöst. Das ist ja das Tolle dabei.
Ja, aber nicht korrekt. Das war
ja auch mal schön. Ja, aber das ist ja noch.
Das Spiel hat nach circa 5 Minuten gesagt.
Ja, das ist aufgeschrieben.
Noch nie.
Ja.
Dem armen Schwein will ich mich selbst nicht länger zumuten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das gern noch länger so gezogen.
Ja, das Spiel nicht.
Ich glaube aber nicht, dass du es gelöst hättest.
Ja, ist mir egal gewesen.
Ja, aber stimmt, es bewegt sich ja immer.
Ja, ich hatte Spaß dran.
Ja, das ist die Hauptsache. Basti, wenn du glücklich bist.
Dann?
Dann sind wir auch glücklich.
Oh.
Ah. Wenn man das erreichen kann, bitte. Bewegliche Dinge auf dem Bildschirm. Ich stell dir mal einen schönen Bildschirm schon.
Ja, wir hatten einen schönen Ausgang auf der Messe mit Bogi und Kevin Menz, die es wirklich unterhalten haben. Und
ich möchte das aber nochmal ganz ernsthaft hervorheben, denn dieser Ausschnitt, den wir von Deponia gesehen haben, was ein sehr früher Ausschnitt war und da war noch ganz viel ungeschliffen, aber diese Rätselkette, die wir da gesehen haben, ich fand die ganz fantastisch. Die war originell, die war witzig und abgefahren. Also da kann man sich auch wieder auf wirklich, wirklich abgefahrene Rätselketten, glaube ich, freuen. Ich fand das toll.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das wird Spaß machen. Es ist halt schade, dass Deponia jetzt längere Zeit wohl auf Eis gelegen hat, aber es geht auch jetzt wieder weiter.
Ja, wir haben ja ein Indianer-Ehrenwort.
Ja. Genau.
Ja, erstes Quartal 2012.
Das haben wir schriftlich.
Ja, mit Foto.
Mit ungefähr 80 Fotos.
Genau. Ja, dann haben wir da eingepackt nach dem wirklich stressigen Messetag, der so irgendwo um 6:30 zu Ende war, sind ins Hotel zurückgefahren. Aber das heißt nicht, dass wir aufgehört haben, uns Spiele anzusehen. Dann hat es langsam angefangen, hier so richtig zu regnen. Und es ist so richtig dunkel geworden. Und das war der Moment,
die Gewitterwolken zogen
über unser Hotel. Das war der Moment, auf den wir gewartet haben, schon die ganze Messe über. Und das war der Moment, in dem uns Agustin Cortez das Salon gezeigt hat. Und das war schon eine ganz tolle Sache, diese Atmosphäre zu haben. Wir haben uns nämlich in den dunklen Frühstücksraum des Hotels gesetzt, haben auch kein Licht gemacht.
Das hat auch einige Leute irritiert.
Ja, die und haben uns das Spiel vorführen lassen. Ja, also, ich für meinen Teil muss sagen, Atmosphäre, Asylum, ja.
Das hat schon, also, ich finde, extrem durch die Soundkulisse kommt da extrem Atmosphäre rein.
Ja, hat ja unser Freund Daniel Faros, ist ja, glaube ich, der Soundmeister da bei dem Spiel.
Ja.
Hat da einen richtig guten Job gemacht.
Das muss man so sagen, ja.
Ja.
Man muss sich das so vorstellen, das ist nicht einfach nur Hintergrundmusik, die da irgendwo beim Durchlaufen des Areals so irgendwie stückeweise abgespielt wird, sondern in jeder Aktion und teilweise sogar bei einzelnen Positionswechseln einfach nur, wechselt auch die Musik passend zur jeweiligen Szenerie. Und das fand ich schon ziemlich cool, irgendwie. Wie dynamisch sich das angepasst hat, teilweise.
Ja, man kann sagen, vielleicht mal generell so, um zu erklären, was wir gesehen haben, von der Salem, man kann das ganze Asyl, spielt ja in einem Asylheim.
Und man geht da rein und stellt einen Asylantrag.
Und da kommt eine Geräuschkulisse, die ist so unheimlich. Nein, also in einer Irrenanstalt, wir hatten das ja schon ein paar Mal jetzt, ist gerade ziemlich in. Und man konnte die komplett schon begehen.
Ich glaube, Edna bricht aus, hat das Thema einfach
salonfähig gemacht.
Ja.
Man konnte es komplett begehen. Es gab noch keine wirkliche Game-Logik, also noch keine wirklichen Rätsel, aber wir konnten die komplette Location im Prinzip mal angucken. Prinzip ähnlich wie bei Scratches, das ja von dem gleichen Macher ist, mit einigen technischen Neuheiten. Wie zum Beispiel, dass wenn man, dass die Kopfbewegung sehr stark imitiert wird, wenn man zum Beispiel von einem Punkt zum nächsten geht. Also man kann vielleicht erklären, Scratches, Ego-Perspektive.
Ja, ist notbasiert, das heißt, man steht immer an einer Stelle, kann sich 360 Grad umdrehen und klickt dann sich eben zur nächsten Stelle.
Genauso ist Asylum auch aufgebaut wieder, also in der Hinsicht bleiben sie sich treu. Ist eben noch, es wird noch mehr, wie gesagt, sowas wie Kopfbewegungen imitiert, das Atmen der Person und dergleichen mehr. Ich glaube, Neon, du hast auch gesagt, dass es Unterschiede gibt mit links-rechts gucken und rauf-runter gucken.
Ja, es ist also wie bei einem Analogstick im Prinzip. Oder,
ja,
wie bei einem Analogstick. Mit der Maus halt, was weiß ich, auf wenn man nach der Seite, also horizontal mit dem Mauscursor rausfährt aus dem Bild, so ab dem, ja, ab der Grenze von so ungefähr 30%, fängt halt an, das Bild sich zu drehen, aber erst langsam. Und je weiter man halt den Cursor zum Rand bewegt, desto schneller bewegt sich das auch. Und das ist sehr, sehr weich gemacht. Und es geht auch horizontal, also auch vertikal, ist es auch möglich. Das ist allerdings ein anderes Prinzip. Denn da bewegt man ganz einfach die Maus nach oben, und wenn man den irgendwie Richtung Mitte wieder bewegt, dann stoppt das auch direkt. Also es ist nicht so, dass man da völlig die Kontrolle verliert. Das ist ja immer das Problem, wenn man halt mit freier Rundumsicht arbeitet, dass man Gefahr läuft, dass man da völlig irgendwie die Orientierung verliert, weil man irgendwie den Mauscursor in die Ecke geschoben hat und es dann anfängt, wie wild, sich dann um so eine Schrägachse zu rotieren. Das passiert halt nicht, das kann nicht passieren, es gibt auch oben und unten Grenzen. Und es lässt sich sehr gut steuern, sogar auf dem Touchpad. Habe ich gemerkt. Ich finde die Steuerung so ganz, ganz gut gemacht. Also vom Feintuning her schon sehr gut gemacht.
So eine neue Engine, die Sie selbst entwickeln, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sie aber Open Source freigeben wollen?
Genau, wenn das alles rund ist, dann wollen Sie die ja Open Source freigeben, dass jeder seine eigenen Asylums machen kann.
Ist multiplattformfähig, das heißt, Sie planen auch eine Veröffentlichung auf
Mac und Linux?
Mac haben wir gesehen, PC, klar. Linux auch?
Das weiß ich
nicht. Hat er gesagt.
Und iPad ist auch denkbar.
Ja, durch die Mac-Version wird wohl auch eine iPad-Version.
Ja. Es wird fleißig gepitcht hier auf der Gamescom. Der Titel selber ist angedacht für irgendwann nächsten Jahr. So.
Ja, also
und ein sehr bekannter Game Designer spricht den Hauptdarsteller. Und das ist auch sehr atmosphärisch. Es ist erstaunlich, wie gut er den spricht.
Josh Mendel macht das.
Ja. Den man ja auch kennt aus einigen Sierra-Spielen, in denen er mitgewirkt hat.
Ja, der hat früher viel Sierra-Sachen gemacht. Ja.
Die Stimme von King Graham. Ist das?
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Und der hat ihn auch in King's Quest 3 Redux wieder gesprochen, dem Remake von AGD Interactive.
Ja, und den hört man immer wieder mal so als seine eigenen Gedanken sozusagen. Ähnlich wie...
Man trifft ja nicht so viele Leute in Asylum.
Wie das halt meistens so ist bei diesen Ego-Adventures.
Von daher spricht der Charakter zumindest ab und zu mal ein bisschen zu sich selber, um
ja, das alles ein bisschen aufzulockern und dass man nicht völlig einsam ist.
Kommentiert auch immer wieder mal was und es wird auch als Hilfesystem genutzt, wenn man längere Zeit nicht weiterkommt, sich mal nichts bewegt, dann sagt er was.
Ich muss auch sagen, das schien sehr gut funktioniert zu haben. Mhm. Also diese Kommentare, die er da zu sich selbst spricht, die haben mir gefallen.
Your battery is low.
Zwischendrin hat sich dann mal der MacBook
gesehen. Das war der größte Schock.
Ja.
Ja. Ja, recht mehr kann man nicht sagen, weil eben man vom Spiel selber noch nicht so viel sieht. Würde aber sonst so ähnlich sein wie bei Scratches. Es wird deutlich größer werden als Scratches. Und alles Weitere kann man dann sagen, wenn...
Aber wohl auch etwas leichter.
Auch etwas leichter. Scratches war wohl den einen oder anderen doch etwas zu schwer. Ja.
Und viel größer.
Und viel größer, genau. Ja. Weil ich übrigens hier gerade das Wort Eisberg höre, haben wir nicht etwas vergessen?
Ja. Ja, ja. Guck mal.
Ich weiß es nicht genau, aber wenn es zu Asylum sonst nichts zu erwähnen gibt, weil wie gesagt, atmosphärisch toll, Gameplay muss man gucken, wie es dann aussieht, wenn eins angearbeitet ist.
Dann können wir nochmal zurückspringen.
Zum Eisberg?
Ja.
Wir waren beim Eisberg.
Diesmal haben wir sie wirklich angetroffen. Das war ja in den letzten Jahren nicht immer so einfach.
Ja.
Mal waren sie abgereist, bevor
die schmelzen dann mal vor sich hin, in der Hitze von Köln.
Basti ist so durch die Gänge gefahren und ist plötzlich mit dem Eisberg kollidiert.
Ja. Da habe ich gesagt, hi.
Hallo, also, Eisberg.
Eisberg.
Da sagte der Eisberg, hallo Basti.
Ja, aus Holland, Eisberg Interactive, bringen ja auch immer wieder schöne Adventures raus, hauptsächlich aus der Indie-Szene. Und dort war Matt Clark anzutreffen, den man bereits kennt von dem Spiel Barrow Hill.
Und von unserer Einleitung.
Und von?
Unserer Einleitung.
Und von unserer Einleitung, die er gesprochen hat, genau, vielen Dank, Matt. Und er hat auch einige Titel gemeinsam mit Jonathan Bokes gemacht, sodass... Indie-Urgestein aus Großbritannien. Und Adventures in Großbritannien sind ja nicht so groß, so. Aber die Indie-Szene in Großbritannien ist immer noch beeindruckend, die ja Jonathan Bokes so mitbegründet hat. Und Matt Clark ist so da derjenige, der quasi da so als einer der großen Jünger von Jonathan Bokes, kann man fast sagen, da auch eingestiegen ist und mit Barrow Hill einen großen Erfolg eigentlich abgeliefert hat. Und macht dazu jetzt den zweiten Teil. Brackentor. Das auch wieder in dem gleichen Universum spielt, auch wieder in der gleichen, also in der Cornwaller Region. Was kann man sagen? Wer Barrow Hill kennt, der weiß, was einem erwartet. Auch wieder ein First-Person-Adventure mit, es gibt, glaube ich, keine Notes diesmal. Also man kann sich nicht 360 Grad rundum blicken.
Das konnte man doch, glaube ich, bei Barrow Hill auch nicht.
Konnte man da auch nicht, da war es nämlich noch Director, richtig, genau. Also es ist ein Ego-Adventure, aber mehr so wie diese Myst-Variante, wenn man so will. Ja. Mit unfassbar vielen Screens. Es muss unfassbar groß sein, deutlich größer als Barrow Hill. Matt Clark hat schon gesagt, dass das größte Problem ist, das Ganze auf eine DVD irgendwie jetzt zu kriegen. Wie viele Screens konnte er uns nicht sagen, das müssen echt sehr viele sein. Wieder sehr mystisch, wieder sehr dunkel. Man erforscht mit Taschenlampe und anderen Utensilien die geisterhaften Vorkommnisse in dieser Region.
Ist auch sehr bemüht, immer mal Animationen unterzubringen. Diese Spiele neigen ja dazu, mehr so Slideshows zu sein.
Ist aber sehr atmosphärisch, ist überall irgendwie ein bisschen Bewegung drin.
Ja.
Er benutzt nicht mehr Director wie im ersten Teil, sondern Wintermute und benutzt auch diese typischen Wintermute-Effekte wie Regen oder irgendwelche Schneepartikel-Effekte, Feuer, solches Zeug.
Und was mir bei ihm sehr aufgefallen ist, ist, dass er alles, was er im Spiel erklärt, direkt an so einer Karte von der Region, die vor ihm lag, direkt noch mit erklärt hat. Also ihm war sehr daran gelegen, dass das alles tatsächlich in Cornwall irgendwo so aussieht oder ausgesehen hat. Das spielte dann teilweise auch weit in der Vergangenheit.
Man kann sagen, es gibt Zeitreisen in diesem Spiel und das Bronzezeitalter wird sehr wichtig werden.
Ja.
Wobei ich mir das richtig verstanden habe, diese Karte, die er vor sich liegen hatte, das ist jetzt keine echte detailgetreue Karte von der Region, in der er lebt, sondern das ist eine Karte, die auf eine komprimierteren Form zusammengesetzt ist aufgrund von bestimmten Lokationen, die in der Gegend, wo er lebt, drumherum ist, die halt einfach auch ein kleineres Gebiet zusammengezogen hat.
Er hat einfach Cornwall mal ein bisschen verkleinert.
Ja. Genau, auf eine kleinere Gerade geschrumpft halt irgendwie. So. Aber interessant daran ist wiederum, dass diese Karte, dieser Kartenausschnitt, den er da hatte, dass der schon quasi weitergesponnen ist für die nächsten Spiele.
Ja, da, man kann sagen, der dritte Teil ist bereits in Arbeit. Windschmutt.
Ist angekündigt.
Windschmutt Hello, glaube ich. Irgendwie so. Die haben es getwittert. Und das ist praktisch dann der dritte Teil in dieser Reihe. Mal gucken, ob der wieder genauso groß wird. Aber das Spiel, also wenn das stimmt, was Matt Clark uns gesagt hat, ist es echt unfassbar groß.
Das hat sich alles so angehört.
Ja. Hat sich alles ein bisschen verzögert, weil, das fand ich auch eine interessante Anekdote, Matt Clark sich erst die Rechte zurückholen musste an seinem Spiel, um einen Nachfolger machen zu können von einem Publisher, der das vertreiben wollte in einem anderen Land. Und dafür musste Matt Clark sehr viel rumreisen.
Den wir jetzt gerade mal nicht anschwärzen, damit wir nicht nachher wieder irgendwelche Sachen auspiepsen.
Genau. Ich weiß auch gar nicht, welchen Publisher der... Ich habe eine Vermutung.
Ja, haben wir alle.
Gut. Aber auch eine interessante Anekdote am Rande. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Wie bei Jonathan Bokes ist es ein fast Ein-Mann-Projekt. Er macht alles alleine. Für jemand, der nicht aus dem Games-Bereich kommt, sondern Theater gemacht hat vorher, immer wieder beeindruckend.
Der macht schon ziemlich alles alleine, ja.
Ja. Hat es auch schon schön gezeigt, wie er so seine Sachen modelt während der Messe. Wenn gerade irgendwie nichts da ist, modelt er schon mit Touchpad auf dem Rechner, der übrigens Jonathan Bokes gehört. Also wenn das stimmt, was beim Login-Screen stand, dann gehört er Jonathan Bokes. modelt er so ein bisschen weiter. Das ist schon echt, echt erstaunlich. Ja, aber ansonsten sah das Spiel ganz atmosphärisch aus. Gucken wir mal.
Ja, also wer da in die Richtung...
Wer halt Indie-Fan ist und das weiß ja, was einen erwartet, kann schon Spaß machen vielleicht. Oder sicher. Gut.
Haben wir noch was? Haben wir noch was?
Ich wollte gerade einen Speedling-Witz ergänzen, aber jetzt passt das Timing nicht mehr.
Geht Big Bang irgendwie?
Big Bang? Der Big Bang kommt noch. Big Bang Story.
Man muss dazu sagen, dass es um die Uhrzeit schon relativ schwer ist, noch kluge Wortspiele im deutschen Podcast mit englischen Firmennamen
hinzukriegen. Ich könnte jetzt so ein paar Logikrätsel lösen. Nee. Jetzt so.
Ja, nee, so viel Zeit.
Jetzt wäre ich so in dieser Stimmung.
Ja. Ach so, Mensa Aufnahmetest.
Das ist so wie Waschmaschine angucken am Abend.
Ich habe mich an diese Ren and Stimpy-Folge erinnert.
Geführt.
Da stellt ihr irgendwie so ein Mayonnaise-Glas hin und filmen das für 15 Minuten und wollen dann wieder damit erreichen, dass ihre Sendung, die sie gerade im Fernsehen haben, abgesetzt wird. Das wird dann aber so sehr als Kunst wahrgenommen, dass die Sendung durch die Decke geht. Da muss ich ein bisschen dran denken bei diesem Wollknäuel. Von Harveys neue Auto. Das müssen wir jetzt noch bringen. 5 Minuten ein Wollknäuel und einen Faden dran zeigen. Entschuldigung, ich bin.
Hätte auch ein Not-Game sein können.
Ja.
Ja. Richtig verpackt.
Wenn Tale of Tales das macht.
Ja, dann ist das Kunst. Dann wird das gefördert. Ja. aber ansonsten.
Ja, einen Spieletipp haben wir noch. Einen ultimativen Spieletipp. Wenn man sich bei Licht aus im Speisesaal um einen Rechner versammelt, dann sollte man dem Hotelpersonal Bescheid sagen, dass das Absicht ist, weil sonst kommen die rein, schalten das Licht an und sagen, was sitzt ihr denn hier so im Dunkeln?
Mhm. Ja, das... Man sollte generell vor so einem Personal sollte man sich eher in Acht nehmen. Ne? Lassen wir jetzt mal so stehen.
Das lassen wir einfach mal so stehen, ohne...
Haben wir irgendwelche Awards zu vergeben? Ich kann noch was sagen zu, nachdem wir jetzt aktuell keine Videos hochladen, weil das kommunikativ nicht so einfach ist irgendwie mit den mit den Presseterminen. Wenn man nachfragt, ob man ein Video machen darf, dann antworten manchmal Leute, die aber gar nicht wissen, ob man ein Video machen darf. Und dann glaubt man denen. Deswegen kann ich noch was sagen, weil ich was unsere Leser uns gefragt haben in den Kommentaren nochmal zu Satinavs Ketten, wie das genau ist mit den zwei Schwierigkeitsgraden. Da gab es ja noch eine Frage, wie das genau aussieht, und wir haben gefragt nochmal, und es ist also so, dass es auf die Rätsel keinen Einfluss hat, aber auf die Komfortfunktion und auf die Hilfefunktion. Das heißt also, wenn man den hohen Schwierigkeitsgrad nimmt, dann sind die Hilfefunktionen halt nicht so an. Und wenn man den leichten nimmt, sind sie eher an.
Das kann man so sagen. Mhm. Und wo wir gerade dabei sind, kann man auch noch zu Sam & Max im Theater des Todes, sprich die deutsche Version der dritten Staffel, sagen. Es wird wieder Sandra Schwittau dabei sein als Max, die ja im Original LucasArts Spiel die Rolle auch schon gesprochen hat und in der ersten Staffel das auch gemacht hat.
Aber nicht in der Diskettenversion.
Nicht in der Diskettenversion.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Diskettenversion es noch ein anderer Max war.
War das nicht Day of the Tentacle mit den zwei verschiedenen?
Ich dachte, das wären Sam&Max auch so gewesen.
Klären wir im Faktencheck.
Vielleicht täusche ich mich auch.
Jedenfalls wird der Herr Kilbinger, heißt er, glaube ich, der den Sam gesprochen hat, nicht mehr dabei sein, aber man hat uns versprochen, man hat jemanden gefunden, der sehr ähnlich klingt. Da können wir gespannt sein. Und gratis dabei liegen wird die erste Staffel.
Das mit wie vielen Episoden?
Mit nicht 6 Episoden. Viel.
Ja.
Nicht viel. Es werden 5 Episoden kostenlos dabei liegen, wie in der Pressemitteilung stand, und noch eine.
Genau. Als Bonus, ja. Als Easter Egg.
Ja, damit hätten wir auch unsere vorletzte Newsmeldung nacherzählt.
Was war die letzte?
Jetzt hier zu diesem Podcast.
Ah, ja. Wenn du eine noch schreibst, jetzt dann. Ja,
natürlich.
Sehr gut. Wir haben auch genug gequatscht, es ist 1,5 Stunden rum.
Ja, das Ding muss ja noch.
Jetzt ab ins Bett.
Ja, jetzt ab ins Bett, der Tag ist vorbei.
Tschüss.
Ja, und wir sehen uns alle morgen beim Community-Treff.
Mhm. Bis morgen zum Community-Treff.
Ja.
Tschüss.
Wollen wir es nochmal sagen, für die, die nicht lesen können? 17 Uhr, Sandburg, Köln.
Genau.
So, tschüss.
Ja.
Ich kann langsam nicht mehr sitzen.
Dann steh halt.
Ja.
Liebe Adventure-Treff-Hörer, das war der Gamescom-Podcast aus Köln. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Intro-Sequenz nutzt das Lied Utopia von Vertikox und das Endlied ist Kavinsky von Nightcall im Professor Click Remix. Beide sind lizenziert unter Creative Commons, genauso wie dieser Podcast.
Ferrari. I'm sorry, I just don't think this is going to work out.